Aus dem Radio Horeb Studio in München begrüßt Sie Leon Bichler ganz herzlich zum Grundkurs des Glaubens, in dem es heute um die Lage der Kirche geht. Hören Sie jetzt einen Vortrag, den Professor George Weigel aus dem amerikanischen Bethesda, Maryland gegen Ende Juni in München gehalten hat. Professor Weigel ist Autor zahlreicher Bücher und einer der führenden katholischen Publizisten Amerikas, leitender Wissenschaftler am Ethics and Public Policy Center in Washington, Träger von 19 Ehrendoktorwürden sowie Träger des Goldenen Päpstlichen Ehrenkreuzes für besondere Verdienste um die Kirche und den Papst. Professor Weigel ist Verfasser der berühmten Biografie von Johannes Paul II. Mit dem Titel Witness of Hope, Zeuge der Hoffnung, die als unübertroffenes Standardwerk gilt und die in diverse Sprachen übersetzt wurde. Professor Weigel hat sich mittlerweile auch hierzulande unter anderem durch sein bei Media Maria erschienenes Buch »Die Erneuerung der Kirche – Tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert« einen Namen gemacht. Denn angesichts sinkender Gläubigenzahlen ist im Westen der Weltkirche und gerade auch in Deutschland die Mission nach außen bzw. die Neuevangelisation nach innen gegenwärtig ein sehr drängendes Thema in der katholischen Kirche. Radio Horeb wünscht jetzt geistlichen Gewinn mit Professor Weigels Vortrag zur Lage der Kirche. Es übersetzt aus dem Englischen Sebastian Waldemar.
Despite the claims of some, the deep reform of the Catholic Church has been underway for over 100 years.
Trotz der Behauptungen einiger ist die tiefgreifende Reform der katholischen Kirche seit dem Pontifikat von Papst Leo XIII. Im Gange, das einen entscheidenden Umbruch zu der im Wesentlichen defensiven Strategie darstellte, die Papst Pius IX. Und seine unmittelbaren Vorgänger in Richtung kultureller und politischer Moderne eingeschlagen hatten. In Leos umfangreichem Lehramt in vitro beschrieben, wurde dieser Reformprozess nicht ohne Schwierigkeiten durch die großen Bewegungen der liturgischen, biblischen, philosophischen, theologischen und pastoralen Erneuerung im Katholizismus Mitte des 20. Jahrhunderts beschleunigt und erreichte seinen dramatischen kirchlichen Höhepunkt im Zweiten Vatikanischen Konzil. Die maßgebliche Interpretation des Zweiten Vatikanischen Konzils durch Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt XVI. Konzentrierte diese jahrzehntelange Entwicklung auf das Prisma dessen, was diese beiden Männer des Konzils als Neuevangelisierung bezeichneten. Dies ist nun die große Strategie der katholischen Kirche für das 21. Jahrhundert und darüber hinaus zumindest für die aktiven Bereiche der katholischen Kirche auf der ganzen Welt. Die Entstehung dieser Kirche der Neuevangelisierung ist eine vom Geist geleitete Entwicklung, die sowohl die kulturellen Bedingtheiten und geschichtlichen Entwicklungen widerspiegelt, wie auch andere Weiterentwicklungen in den letzten zwei Jahrtausenden, die Entwicklungsgeschichte von der frühen Kirche zur Kirche der Väter oder dem patristischen Christentum, von der patristischen Ära zum mittelalterlichen Katholizismus, die Entwicklung des Gegenreformationskatholizismus aus dem mittelalterlichen Katholizismus. Der gegenreformatorische Katholizismus, der als Reaktion auf die Herausforderungen der protestantischen Reformation und der ersten Phasen der westlichen Moderne entstand, war zu seiner Zeit ein starker Ausdruck des Glaubens, der immer alt und immer neu ist. Es war der Katholizismus, der einen Großteil der westlichen Hemisphäre zum katholischen Glauben bekehrte und mit dem die neuzeitliche Evangelisierung Afrikas und Asiens begann. Es war die Form des Katholizismus, die dem Ansturm der Französischen Revolution standhielt und neue Religionsgemeinschaften und neue missionarische Kräfte hervorbrachte. Es war der Katholizismus, der die Herausforderung des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts erfolgreich gemeistert und in seinen letzten Phasen dazu beigetragen hat, den Boden für das Zweite Vatikanische Konzil zu bereiten. Nun ist seine Zeit vorüber. Die innere Dynamik der Kirche selbst, die auf die Führung des göttlichen Bräutigams achtet und die einzigartigen Herausforderungen, die die Spätmoderne und die Postmoderne an die große Kommission stellen, haben zusammen eine neue Entwicklung des Selbstverständnisses und der Selbstdarstellung der Kirche bewirkt. Das Ergebnis dieser Entwicklung, die Kirche der Neuevangelisierung, ist ein Ausdruck der vier bleibenden Merkmale des christlichen kirchlichen Lebens: Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Die Kirche der Neuevangelisierung drückt und strahlt diese Zeichen jedoch in einer Weise aus, die von der tiefgreifenden Reform der Kirche geprägt ist, die seit 1878 im Gange ist und die jetzt vom Zweiten Vatikanischen Konzil, Johannes Paul II. Und Benedikt XVI., in das dritte Jahrtausend hineingestoßen wurde. Die Kirche der Neuevangelisierung weist 10 charakteristische Merkmale auf, die zusammengenommen ein Profil der katholischen Kirche der Zukunft bilden und Maßstäbe für die laufende und tiefgreifende Reform der Kirche vorschlagen. Die Kirche der Neuevangelisierung ist Freundschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Der Katholizismus der Gegenreformation forderte das Volk der Kirche auf, zu verstehen, wer Jesus Christus ist und durch dieses Verständnis über ihn, ihm zu begegnen. Die Kirche der Neuevangelisierung beginnt mit der Begegnung und dem Kennenlernen Christi, dem Ursakrament der menschlichen Begegnung mit Gott. In der Freundschaft mit Jesus Christus lernen wir das Gesicht des barmherzigen Vaters kennen, denn wer die Kraft des Sohnes zur Sündenvergebung erlebt, sieht den barmherzigen Vater, der die verlorenen Söhne und Töchter zu Hause willkommen heißt und sie mit den Gewändern der Integrität neu kleidet. In der Freundschaft mit Jesus Christus lernen wir auch die volle Wahrheit über unsere Menschlichkeit kennen, denn die Freundschaft mit dem Herrn Jesus, die unser Leben an das Vorbild seines Lebens, der sich selbst schenkenden Liebe anpasst, ermöglicht es uns, unser Leben als Geschenk, das das Leben für jeden von uns ist, zu sehen und für andere einzusetzen. So ermöglicht uns die Freundschaft mit Jesus Christus, hier und jetzt schon einen Blick auf das ewige Leben im Licht und Leben der Trinität zu werfen, eine Gemeinschaft radikaler Selbsthingabe und Empfänglichkeit. Die Kirche der Neuevangelisierung bekundet das große Geschenk der Freundschaft mit Jesus Christus nicht als eine attraktive Möglichkeit im Supermarkt der Spiritualitäten, sondern als das von Gott gegebene und einzigartige Heilsmittel für jeden. Jeder, der gerettet wird, wird gewissermaßen durch Jesus Christus gerettet, der kein bloßes moralisches Vorbild ist, kein bloßer Lehrer von einer edlen Wahrheit über ein rechtschaffenes Leben, das wegen menschlicher Bosheit zu einem traurigen Ende gekommen ist. Er ist der Sohn des höchsten Gottes, der im Fleisch und in der Geschichte geboren wurde. Die Kirche der Neuevangelisierung versteht sich darin, dass er, indem er jedem die zutiefst gegenkulturelle Möglichkeit der Freundschaft mit dem Herrn Jesus bietet, der postmodernen Welt etwas anbietet, das die Postmoderne dringend braucht: eine Begegnung mit der göttlichen Barmherzigkeit. Wie der Gott der Bibel in die antike Welt kam als einer, der die Menschheit von den Launen der olympischen Götter oder den Schrecken Molochs befreite, so befreit das Evangelium die postmoderne Menschheit von ihrem Zynismus, ihrem Skeptizismus und der Last ihrer Schuld, die aus einem stillschweigenden, wenn auch normalerweise unartikulierten Verständnis der Schrecken stammt, die die Menschheit im Laufe des 20. Jahrhunderts verursacht hat und von denen sie heimgesucht wurde. Diese Freundschaft mit dem Herrn Jesus findet sich im Wort Gottes, das von der Kirche in der Bibel als solches anerkannt wird, in den Sakramenten, in den Werken der Nächstenliebe und des Dienstes und in der Gemeinschaft derer, die den Auferstandenen erkannt und angenommen haben. Trotz der Sündhaftigkeit ihres Volkes, deren wir uns in den letzten Jahren schmerzlich bewusst geworden sind, ist die Kirche immer der privilegierte Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott, der sein Volk kontinuierlich zu einer Gemeinschaft formt, in der die volle Wahrheit über die Menschheit verstanden wird. Jede wirklich katholische Reform beginnt mit dieser Wahrheit, so wie jede wirklich katholische Reform die Möglichkeit für Männer und Frauen steigert, eine Freundschaft mit Jesus Christus einzugehen. Wahrheit und Mission sind daher die beiden Kriterien einer authentischen katholischen Reform.
The Church of the New Evangelization affirms divine revelation and embraces its authority, which continues through history in the teaching authority of the Church. Accepting Jesus as what he says.
Die Kirche der Neuevangelisierung bekennt sich zur göttlichen Offenbarung und erkennt deren Autorität an, die sich durch die Geschichte in der Lehrautorität der Kirche fortsetzt. Jesus als das zu akzeptieren, was er von sich selbst sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, ist wesentlich, um mit ihm Freundschaft zu schließen. Und dies ist in der Postmoderne zutiefst gegenkulturell. Wenn der kontraintuitive Anspruch des Evangeliums der Wahrheit entspricht, dass die Welt durch den ungerechten Tod eines gerechten Menschen erlöst wurde, so ist auch seine Behauptung wahr, die Wahrheit zu sein, die der Weg zu echtem menschlichem Leben ist und zum ewigen Leben. Wenn die Katholiken der Neuevangelisierung ihn angenommen und willkommen geheißen haben, der die Wahrheit als die Wahrheit ist, weil sie eine Freundschaft mit ihm begonnen haben, dann sind sie befreit vom seelenverkümmernden Skeptizismus der Moderne. Sie sind dann befähigt, die Autorität zu bejahen, die Jesus darstellt und verkörpert, die Autorität des lebendigen Gottes, der sich dem Volk Israel in Tat und Wort offenbart hat und sich schließlich und endgültig in seinem Sohn offenbart.
That divine authority is what gives both Scripture and the Church their unique authority.
Diese göttliche Autorität gibt sowohl der Schrift als auch der Kirche ihre einzigartige Autorität. Wenn Jesus Christus in der Tat die Wahrheit ist, möchte er seine Nachfolger in der Wahrheit bewahren. Katholiken der Neuevangelisierung glauben, dass der Herr die Apostel ermächtigt und ihnen den Heiligen Geist gegeben hat, der seinerseits im Laufe der Geschichte eine Sukzession von Lehrern hervorbringt, die mit Vollmacht lehren. Das Kollegium der Bischöfe, die in voller Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom stehen. Eine missionarisch ausgerichtete Kirche, die auf den Geist und die Zeit eingestellt ist, wird daher ihre Bischöfe unter den Männern auswählen, die die Fähigkeit bewiesen haben, ein gegenkulturelles Zeugnis abzulegen, indem sie die Menschen zur Freundschaft mit dem Herrn Jesus einladen. Und es ist ihr auch bekannt, dass diese Männer zu verschiedenen Formen des Martyriums berufen sind, wobei Schande und Spott oft das Geringste sind, was zu erwarten ist.
The Catholicism of the New Evangelization will of necessity.
Der missionarisch-katholische Mensch wird mit seinem Willen notwendigerweise alles glauben und bekennen, was die heilige katholische Kirche glaubt, lehrt und verkündet und was von Gott offenbart wurde, wie diejenigen bekennen, die in die volle Gemeinschaft der Kirche eintreten. Katholiken der Neuevangelisierung wissen, was dies alles ist, indem sie sich auf das beziehen, was die Bischöfe der Kirche in voller Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, dem lebenswichtigen Zentrum der Einheit der Kirche, lehren, der eine besondere Verantwortung für die Bewahrung der vollen Wahrheit trägt, die Christus seiner Kirche gegeben hat. Wie John Henry Newman lehrte, gibt es im Katholizismus der Neuevangelisierung kein privates Urteil. Die Kirche der Neuevangelisierung feiert die sieben Sakramente als göttlich gegebene Mittel zur Heiligung des Lebens. Die Freundschaft mit dem Herrn Jesus wird durch die sieben Sakramente des neuen Bundes genährt. Dies sind sieben privilegierte Wege, auf denen wir unsere Begegnung mit Jesus, dem Ursakrament, dem Heiligen, der Gott für uns vergegenwärtigt, vertiefen. Die Kirche der Neuevangelisierung legt besonderen Wert auf die Taufe und die heilige Eucharistie. Die Kindertaufe und ihre pastoralen Auswirkungen können nur unter Bezugnahme auf die Erwachsenentaufe verstanden werden.
An adult is baptized because he or she has met the Lord.
Ein Erwachsener wird getauft, weil er dem Herrn begegnet ist, zur Freundschaft mit ihm bekehrt wurde und im Glauben die Eingliederung in seinen Leib und die Vergebung der Sünden sucht. Daher ist bei der Kindertaufe der Glaube der Kirche, der sich im Glauben der Eltern und Paten niederschlägt, von entscheidender Bedeutung. Die Kirche der Neuevangelisierung sieht daher in der Vorbereitung der Eltern und Paten vor der Taufe die Möglichkeit einer tieferen Evangelisierung, die, wie sich vorstellen lässt, nicht durch die umgebende Kultur erfolgt ist. Die heilige Eucharistie steht im Zentrum des missionarisch-katholischen Lebens. Es ist das Sakrament, in dem die Kirche am wahrhaftigsten sich selbst darstellt, in dem das Volk Gottes täglich durch die Gabe des Leibes und des Blutes des Herrn zum Leib Christi geformt wird. Es ist das Sakrament für die Reise, Viaticum, nicht nur, wenn sich der Tod nähert, sondern während des gesamten Lebens. Es ist die Begegnung mit Christus selbst, die die Freunde Christi zur Nächstenliebe und zum Dienst und vor allem zur Mission und Evangelisierung ermächtigt. Durch die regelmäßige Teilnahme an der Eucharistie können Katholiken der Neuevangelisierung besser in die glorreiche Gemeinschaft der Heiligen eintreten, deren Zeugnis während des gesamten Kirchenjahres gefeiert wird, und das Volk Gottes kann den Reichtum des Wortes Gottes durch die Zyklen der zur Liturgie gehörenden Lesungen besser erkennen. Die Kirche der Neuevangelisierung ermutigt auch zur regelmäßigen eucharistischen Anbetung, bei der die Freunde des Herrn auf ihn schauen und er sie ansieht, während diese eucharistische Gemeinschaft der Gläubigen für die Kirche und ihre Bedürfnisse betet. Die Kirche der Neuevangelisierung ist ein Aufruf zur ständigen Bekehrung während des ganzen Lebens, die sowohl die Ablehnung des Bösen als auch die aktive Teilnahme an den Werken der Nächstenliebe und des Dienstes umfasst. Die katholische Identität war ein Hauptthema, da der Gegenreformationskatholizismus dem Katholizismus der Neuevangelisierung gewichen ist. Die Kirche der Neuevangelisierung bestätigt die Notwendigkeit von Regeln des kanonischen Rechts und ist sich gleichzeitig bewusst, dass ein zu enger Fokus auf die kanonischen Grenzen der Kirchenmitgliedschaft sowohl echte Probleme der katholischen Identität als auch deren mögliche Lösungen verdunkelt. Das eigentliche Problem ist, dass einige und vielleicht auch viele Katholiken innerhalb der kanonischen Grenzen der Kirche bleiben, aber keine Katholiken mit Überzeugung sind, die ihren Glauben bekennen. Dieses Phänomen des getauften katholischen Heiden ist ein Hindernis für die Sendung der Kirche, denn es legt nahe, dass die Kirche die von ihr verkündete Wahrheit oder die Konsequenzen, die diese im Leben und in der Nichtbeachtung im Leben bedingen, nicht ernst nimmt.
For it suggests that the church is not serious about the truths it proposes or the consequences of living or not living by those truths. Thus, the Church of the New Evangelization.
Die Kirche der Neuevangelisierung, dem bewusst ist, dass er eine Kirche der Sünder ist, was ein weiteres Hindernis für die Mission darstellt, betont, dass die Freundschaft mit dem Herrn Jesus eine Aufgabe der ständigen Bekehrung im Leben ist. Und diese Bekehrung umfasst die Ablehnung des Bösen und die sakramentale Versöhnung mit Christus und der Kirche, wenn wir versagt haben, wobei es gerade der Gemeinschaft mit der Kirche gibt, die nicht identisch mit den kanonischen Grenzen der Kirche sind. Die Bekehrung ist daher eine lebenslange Angelegenheit für Katholiken der Neuevangelisierung, für die das christliche moralische Leben ein Wachstum in der Güte ist. Das moralische Gesetz ist wichtig, aber es ist wichtig, weil die von ihm vorgeschlagenen Regeln Grenzen und Verkehrszeichen sind, die den Weg des Katholiken der Neuevangelisierung in die Seligkeit leiten.
Thus, the Church of the New Evangelization challenges.
Daher fordert die Kirche der Neuevangelisierung das verbotsorientierte Verständnis des moralischen Lebens heraus, in dem beide, sowohl die katholischen Traditionalisten, die auf festen Regeln bestehen und viele davon, als auch die katholischen Progressiven, die die Regeln lockern wollen bis zu dem Punkt, an dem sie oft verschwinden, feststecken. Beide Formen des Gegenreformationskatholizismus sehen das moralische Leben in erster Linie als Willensbekundung an, während die Kirche der Neuevangelisierung das moralische Leben als eine Frage der Bildung von Geist und Herz, des Verstandes und des Willens versteht, um die Entscheidungen zu treffen, die wirklich dazu beitragen, Güte, menschliches Gedeihen und Glückseligkeit zu verwirklichen, die es den Freunden Jesu ermöglicht, für immer im Licht und in der Liebe der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu leben. Dieses Wachstum in der Fähigkeit, das Gute zu wählen, sich für die Seligkeit zu entscheiden, setzt sich ein Leben lang fort, und auf dem Weg dorthin werden selbst die am tiefsten bekehrten Menschen fallen und scheitern. Diese Misserfolge sind kein Grund, die Erwartungen zu senken und unser Streben nach dem Guten, das für das ewige Leben notwendig ist, zu reduzieren. Sie sind ein Grund, wieder aufzustehen, Versöhnung zu suchen und die Reise in das Leben der Seligkeit fortzusetzen. Der Heilige Geist, der Ratgeber, der Trost spendet, macht es möglich. Im Katholizismus der Neuevangelisierung geht es bei der Beichte der Sünden nicht nur darum, wöchentlich oder monatlich ein spirituelles Bad zu nehmen, auch wenn die daraus resultierenden Entlastungen ein wichtiger Bestandteil der lebenslangen Bekehrungsreise sind. Es geht vor allem um das Wachstum in der Heiligkeit des Lebens. Vor diesem Hintergrund nähert sich die Kirche der Neuevangelisierung der Frage der katholischen Identität nicht in erster Linie durch die rechtliche Frage der kanonischen Grenzen, sondern durch die theologische Realität unterschiedlicher Grade der Gemeinschaft mit der Kirche. Das aus der ökumenischen Theologie abgeleitete Bild der Grad der Gemeinschaft lässt sich in der Kirche analog verwenden. Katholiken, die bestimmte Wahrheiten leugnen, die von der Kirche als wahr gelehrt werden, oder die Aktionen unterstützen, die die Kirche als unmoralisch bezeichnet, können im formalen kanonischen Sinne Katholiken bleiben. Aber sie führen ein Leben von einer solchen geistigen Inkohärenz, dass ihre eigene Integrität sie zwingen sollte, Versöhnung durch das Sakrament der Buße zu suchen und dies zu tun, bevor sie sich zu einer vollständigen Gemeinschaft mit der Kirche bekennen, indem sie bei der Messe die Heilige Kommunion empfangen. Es ist eine vorrangige Pflicht der Bischöfe, die hauptsächlich verantwortlich sind, über die Verwirklichung der katholischen Wahrheit in ihren Ortskirchen zu wachen, die Katholiken, die sich in einem defizitären Zustand der Gemeinschaft befinden, zu einer umfassenderen Gemeinschaft mit der Kirche aufzurufen. Dabei geht es weniger darum, die Regeln durchzusetzen oder zu zeigen, wer die Verantwortung trägt, als vielmehr um einen pastoralen Imperativ. Die Hirten rufen zur Bekehrung des Lebens auf. Die Priester nehmen an dieser Verantwortung der Bischöfe teil in den Pfarreien, für die sie zuständig sind. Diese ständige Bekehrung ist eine wesentliche Grundlage für die Werke der Nächstenliebe und des Dienstes, obwohl diese Werke selbst die Freundschaft des missionarischen Katholiken mit dem Herrn Jesus vertiefen, der uns befiehlt, in seinem Namen eine Tasse Wasser zu geben, da er selbst sich mit demjenigen identifiziert, dem sein Volk dient. Die Kirche der Neuevangelisierung ist eine liturgisch zentrierte Form des katholischen Lebens, die sowohl die alten Traditionen des katholischen Gottesdienstes als auch die authentische Erneuerung der Liturgie gemäß den Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils umfasst. Die Kirche der Neuevangelisierung nähert sich der Liturgie durch ein theologisch fundiertes Verständnis von Schönheit. Der gegenreformatorische Katholizismus inspirierte die große religiöse Kunst, schenkte der Schönheit jedoch als auf das Transzendente hinweisende, das die Menschheit auf Gott ausrichtet, relativ wenig Beachtung. Die Kirche der Neuevangelisierung beachtet die Wiederherstellung der Schönheit im 20. Jahrhundert als theologische Kategorie und Mittel zur Erfassung des Göttlichen mit großem Ernst. In einer entzauberten Welt ist die Verzauberung des Schönen ein Flüstern der Engel, ein Hinweis auf das Transzendente, ein Weg zu Gott. Die schöne und würdevolle Feier der Liturgie heilt das Nachlassen der christlichen und menschlichen Sensibilität, ermutigt zur christlichen Mission und zum christlichen Dienst und erinnert uns daran, dass die Jünger des Herrn Botschafter des Königs der Herrlichkeit sind, die bezeugen, dass die gegenwärtigen Dinge durch das Ostergeheimnis vergehen, im Lichte der radikalen Neuordnung von Geschichte und Kosmos. Die Herangehensweise des Katholizismus der Neuevangelisierung an Kirchenarchitektur, Kirchenschmuck, Musik, Gewänder und alle anderen Aspekte des liturgischen Lebens der Kirche geht daher von der Frage aus, ist dies so schön, dass es dazu hilft, den lebendigen Gott in Wort und Sakrament zu offenbaren? Darüber hinaus nimmt die Kirche der Neuevangelisierung die liturgischen Gesetze und Rubriken der Kirche ernst, die ein Hindernis darstellen, um dem Verfall der Liturgie zu einer gemeinsamen Feier unserer selbst vorzubeugen. Eine missionarisch-katholische Betrachtung der Liturgie liegt also nicht zwischen den von den Traditionalisten und liturgisch Progressiven favorisierten Herangehensweisen, sondern vor der Kurve der jetzt ermüdenden Liturgiekriege. Die Kirche der Neuevangelisierung versucht, den Reichtum der alten liturgischen Traditionen der Kirche in den Novus Ordo aufzunehmen. Er begrüßt die Verfügbarkeit des außerordentlichen Ritus der Messe in der Hoffnung, dass dies eine Reform der Liturgiereform beschleunigen wird, indem der Novus Ordo zu seinem angemessenen Glanz gebracht wird. Obwohl die Kirche der Neuevangelisierung anerkennt, dass Schönheit viele Formen annehmen kann, betrachtet er mit Zurückhaltung die Ausdrucksfähigkeit der stark modernistischen Architektur, Kunst und Gestaltung und stellt in Frage, ob diese das Geflüster der Engel in eine entzauberte Welt übermitteln können. Umgekehrt ist die Kirche der Neuevangelisierung nicht altertümlich und betrachtet die liturgischen Sachverhalte, die in den 1940er und 1950er Jahren populär waren, nicht als ästhetische Norm. Obwohl die Kirche der Neuevangelisierung verschiedene Musikformen aufnimmt, sieht er im gregorianischen Gesang, wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil der Fall war, eine Art universelle katholische Musik. Gleichzeitig begrüßt es modernere Gesangsformen und versucht, die großen Hymnentraditionen anderer christlicher Gemeinschaften in den katholischen Lobpreis einzubeziehen. Diese Betonung der Schönheit im liturgischen Leben der Kirche ist ein weiterer Grund, warum die Kirche der Neuevangelisierung die sakramentale Vorbereitung und die Katechese für Erwachsene so ernst nimmt. Wenn man nicht wirklich versteht, was die Liturgie bedeutet und wenn man nicht genau weiß, was das Evangelium ist, wachsen diejenigen, die in die Kirche kommen, nicht im lebendigen Glauben. Liturgie ohne Evangelium ist Aberglaube oder Selbstverehrung oder beides.
Sie hören den Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit Professor George Weigel aus Bethesda, Maryland in den USA mit seinem Vortrag zur Lage der Kirche, den er gegen Ende Juni in München gehalten hat.
Sixth.
Die Kirche der Neuevangelisierung ist eine biblisch zentrierte Form des katholischen Lebens, das die Bibel als das Wort Gottes zur Errettung der Seelen liest. Der Katholizismus der Gegenreformation verehrte die Bibel, jedoch mit einer gewissen Distanz. Die tiefgreifende Reform der Kirche seit dem Pontifikat von Leo dem 13. beinhaltete die Rückkehr des Buches der Kirche an das Volk der Kirche als besonderes Mittel der Begegnung mit dem lebendigen Gott. So war die gesamte Bewegung von Leos dem 13. Providentissimus Deus bis zum Dei Verbum des Zweiten Vatikanischen Konzils eine reformistische Bekräftigung des Grundsatzes des heiligen Hieronymus, dass die Unkenntnis der Heiligen Schrift die Unkenntnis Christi ist, der das lebendige Zentrum des gelesenen Wortes Gottes ist und des Wortes Gottes, das in der Predigt verkündigt wird. Die vor und während des Zweiten Vatikanischen Konzils vorgestellte biblische Renaissance hat jedoch im Wesentlichen nicht stattgefunden. Es stimmt, dass heute mehr Katholiken die Bibel lesen als Mitte der 1950er Jahre. Aber was viele Katholiken im Westen aus der modernen Bibelwissenschaft gelernt haben, ist ein tiefes Misstrauen gegenüber der Bibel, indem sie glauben, dies ist nicht geschehen, das ist nur eine Metapher, das ist ein Mythos. Die biblische Kompetenz des 21. Jahrhunderts und die biblische Spiritualität beinhalten daher notwendigerweise ein Maß an historisch-kritischer Deprogrammierung, da sowohl die Kirche als auch die Welt fälschlicherweise angenommen haben, dass ein sezierender Ansatz zur Bibel der einzige intellektuell ausgereifte Ansatz sei. Dies hat zu einem Misstrauen gegenüber der Schrift geführt, das angegangen werden muss, bevor die Begegnung mit dem fleischgewordenen Wort durch das Wort Gottes in schriftlicher Form erfolgen kann. Mit Papst Benedikt dem 16. erkennt die Kirche der Neuevangelisierung an, dass die wesentlichen Früchte einer modernen, historisch-kritischen Bibellese geerntet wurden und dass die Aufgabe der Kirche im 21. Jahrhundert darin besteht, das Lesen der Bibel noch einmal durch theologische Linsen zu lernen als ein Buch, dessen Mittelpunkt Jesus Christus ist, auf den das Alte Testament hinweist und zu dem das Neue Testament seine Leser zur Freundschaft einlädt. Die Bibel liest sich daher mit neuer Würdigung die allegorische Erklärung der Schrift durch die Kirchenväter des ersten Jahrtausends und die theologische Erklärung der Bibel durch mittelalterliche Kommentatoren und praktiziert dabei die Ökumene in ihrer Lectio Divina und Exegese. Eine wahrhaft kirchliche Bibelwissenschaft unterstützt die kirchliche Mission der Neuevangelisierung, indem sie der katholischen Predigt, der katholischen Katechese und der katholischen Evangelisation neue Kraft verleiht. Formen der Exegese oder biblischen Interpretation, die die homiletischen, missionarischen und erzieherischen Bemühungen der Kirche nicht unterstützen, mögen ihren Platz in der Akademie haben, aber sie sind Teilmengen der Religionswissenschaft, nicht der Theologie. Kein ernsthafter katholischer Prediger der Neuevangelisierung predigt aus dem historisch-kritischen Notizbuch. Seine Predigt beruht auf Informationen aus einem historisch-kritischen Studium der Bibel, aber die Substanz, die gepredigt wird, ist theologisch und der Fokus liegt immer auf der Begegnung mit Jesus Christus durch die Worte des geschriebenen Wortes Gottes. Die Kirche der Neuevangelisierung ist ein hierarchisch geordneter Katholizismus, in dem eine Vielzahl von Berufungen respektiert werden. Wenn die Verkündigung des Herrn Jesus Christus als dem einzigen Erlöser der Welt der tiefste Punkt eines kontrakulturellen Konflikts zwischen der katholischen Kirche und der Postmoderne ist, ist die Behauptung der Kirche, dass ihre hierarchische Struktur den Willen Christi verkörpert und nicht die antike soziale Konvention, vielleicht die nächste höchst kontrakulturelle katholische Überzeugung. In einem kulturellen Umfeld, in dem jede Autorität verdächtigt ist und der Begriff der göttlichen Autorität als psychologische Altlast der vormodernen Welt angesehen wird, wird die Behauptung, dass diese göttliche Autorität in einer ununterbrochenen Kette apostolischer Nachfolge durch die Bischöfe der Kirche weitergegeben wird, in Gemeinschaft mit dem Bischof von Rom, als buchstäblich unglaublich betrachtet. Die Kirche der Neuevangelisierung verkündet, erklärt und verwirklicht dies durch die hierarchische Verfassung der Kirche innerhalb des Rahmens von Gottes Ruf an jeden Christen zu einer einzigartigen Berufung. Das Zweite Vatikanum beschrieb den örtlichen Bischof als einen wahren Lehrer, Leiter und Führer auf dem Weg der Heiligung der Menschen in seiner Ortskirche und nicht nur als ein Filialleiter der katholischen Kirchen AG. Die geplante Reform des Episkopats wird in Bischöfen verwirklicht, die dem Vorbild der Kirche folgen, wie es in den großen lehrenden Bischöfen der Vergangenheit verwirklicht war: Clemens, Leo der Große und Gregor der Große, Ambrosius und Augustinus, Athanasius und Johannes Chrysostomus, Karl Borromäus und Franz von Sales, Clemens von Galen und Ildefonso Schuster, Andrei Szeptycki und Karol Wojtyła. Von Galen, Schuster und Szeptycki nahmen den Katholizismus der Neuevangelisierung vorweg, während Wojtyła durch sein Zeugnis und sein Wirken als Erzbischof von Krakau und Bischof von Rom Schlüsselelemente der missionarisch-katholischen Reform definierte. Im gegenreformatorischen Katholizismus wurde das Priestertum häufig in erster Linie funktional verstanden. Priester waren Männer, die die Erlaubnis hatten, bestimmte kirchliche Tätigkeiten auszuüben und die zu einer geistlichen Kaste gehörten. Die Kirche der Neuevangelisierung versteht das Priestertum in bildlichen Begriffen. Der katholische Priester ist ein Mann, dessen Ordination ihn zu einer lebendigen Darstellung des Herrn Jesus macht. So ist der Priester wie der Bischof zunächst Hirte, Prediger, Lehrer, Katechet und zur Heiligung der Menschen führender, bevor er Verwalter ist. Die Laienberufung, wie sie vom Katholizismus der Neuevangelisierung verstanden wird, verwirklicht sich in erster Linie in der Evangelisation, in der Familie, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft und somit in der kulturellen Welt, in der Wirtschaft und der Politik, indem sie das Evangelium in all jene Teile der Welt bringt, wo die Laien einen größeren Zugang haben als die Ordinierten.
Where the laity have greater access than those who are ordained. Having shared the great grace of baptism,
nachdem die Katholiken der Neuevangelisierung die große Gnade der Taufe empfangen und eine angemessene Katechese über die Geheimnisse erhalten haben, verstehen, schätzen und verwirklichen sie die biblische Wahrheit der christlichen Berufung, wie sie der heilige Paulus definiert hat. Nun gibt es verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. So im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12, Verse 4 bis 7. Die Kirche der Neuevangelisierung ist sowohl kulturbildend als auch gegenkulturell. Die Kirche der Neuevangelisierung schafft eine eigene Kultur. Diejenigen, die in der Gemeinschaft der Kirche mit dem auferstandenen Herrn in Freundschaft leben, sprechen eine bestimmte Sprache, in der beispielsweise Gehorsam und Vergebung eine größere Bedeutung haben als in der postmodernen Kultur. Sie leben nach einem bestimmten zeitlichen Rhythmus, in dem der Sonntag nicht einfach ein Tag ist, an dem die Einkaufszentren früh schließen. Sie zelebrieren einzigartige Rituale, halten eine einzigartige Reihe von Gesetzen ein, hegen und erzählen eine einzigartige Reihe von Geschichten und nehmen das Leben und den Tod im Hinblick auf den einzigartigen Horizont wahr. In den letzten Jahrzehnten des Gegenreformationskatholizismus, der mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenfiel, fanden die Katholiken im Westen eine relativ angenehme Verbindung zwischen der Kirche und der umgebenden öffentlichen Kultur. Die öffentliche Kultur war in vielerlei Hinsicht noch erkennbar christlich. Christsein im Westen bedeutete nicht, die Kirche als Gegenkultur zu erleben. Diese Erfahrung scheint die eher optimistische Sichtweise des Dialogs der katholischen Kirche mit der modernen Kultur geprägt zu haben, die in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der modernen Welt zu finden ist. Doch kurz nach dem Konzil nahm die Hochkultur des Westens eine scharfe Wendung in Richtung eines aggressiven und hegemonialen Säkularismus, der sich jetzt als Christophobia manifestiert. Eine tiefe Feindschaft gegenüber der Wahrheit des Evangeliums, insbesondere gegen die moralische Wahrheit, und eine Entschlossenheit, Christen, die diese Wahrheiten bekräftigen, aus dem öffentlichen Leben zu vertreiben und ihnen eine privatisierte Existenz am Rande der Gesellschaft zu überlassen. Eine vom Nihilismus und Relativismus dominierte öffentliche Kultur zwingt die öffentliche Autorität, diesen Nihilismus und Relativismus anderen durch den erzwungenen Einsatz staatlicher Macht aufzuerlegen. Das Christentum ist Christus, keine abstrakte Ansammlung von christlichen Ideen. Es ist Christus, den Christophobe im 21. Jahrhundert fürchten. Wenn sich der Westen von der Krise der Zivilisationsmoral erholen will, in der er sich selbst zum Opfer gebracht hat, wird Christus durch die Vertretung der Stadt Gottes, die in der Gegenkultur der Kirche vorausschauend präsent ist, dazu beitragen, die irdische Stadt zu humanisieren. Diese Herausforderung kann sich der schüchterne oder lauwarme Katholizismus nicht stellen. Sie kann nur von einem stark missionarischen Katholizismus bewältigt werden, der das Evangelium auf überzeugende und mutige Weise vorträgt und der darauf besteht, dass die Behörden der Kirche ihren Freiraum gewähren, das Evangelium offen zu verkünden und anderen den Dienst der Nächstenliebe anzubieten. Die Kultur des Katholizismus der Neuevangelisierung will also eine kulturbildende Gegenkultur zum Wohle der Welt, ihrer Heilung und Bekehrung sein. Die Kirche der Neuevangelisierung betritt den öffentlichen Platz mit der Stimme der Vernunft, die auf der Überzeugung des Evangeliums beruht. Die Kirche der Neuevangelisierung ist zweisprachig, weil er unter zwei Herrschern lebt. Das Evangelium kann nicht in einer anderen Sprache als seiner eigenen gepredigt werden. Einer Sprache, die tief von der Heiligen Schrift geprägt ist, einer Sprache, die offenbart und aufgenommen wurde und nicht neu gefasst werden darf, wenn die Kultur dies der Kirche vorschlägt. Indem er sich jedoch mit der öffentlichen Ordnung in einer pluralistischen und säkularen Gesellschaft befasst, spricht die Kirche der Neuevangelisierung eine zweite Sprache, die Sprache der Vernunft. Die ordinierten Anführer der Kirche und die Laien, die die Hauptzeugen Christi auf dem öffentlichen Platz sind, treten nicht in das öffentliche Leben ein und verkünden, die Kirche lehrt, Wenn die in Rede stehende Frage eine unmoralische Praxis ist, treten sie in die Debatte ein und sagen, das ist böse, es kann nicht vom Gesetz sanktioniert werden und dies ist die Begründung, die jeder vernünftige Mensch begreifen wird. Wenn es darum geht, etwas Gutes zu fördern, sagen sie als erstes, das ist gut, es ist gerecht und notwendig, dass das durch das Gesetz anerkannt wird. Das ist die Begründung dafür, weshalb es gut und gerecht ist. Dieser Gebrauch der Sprache der Vernunft ist eine Frage guter demokratischer Sitte, so zu sprechen, dass unsere Mitbürger sich auf unsere Argumente einlassen können. Es ist auch eine Frage des politischen gesunden Menschenverstands. Wenn Sie wollen, dass ein Argument gehört, übernommen und akzeptiert wird, dann machen Sie es in einer Sprache, die diejenigen, die Sie überzeugen wollen, verstehen können. Darüber hinaus geht es darum, dass diejenigen, die darauf bestehen, dass die Lehre der katholischen Kirche über Abtreibung, Sterbehilfe und Ehe eine sektiererische Lehre sei, die einer pluralistischen Gesellschaft nicht auferlegt werden kann, zu Sinnen kommen. Die Kirche der Neuevangelisierung schöpft den Willen, die Energie, die Kraft und erforderlichenfalls die Hartnäckigkeit aus der Kraft des Evangeliums, um die Würde des Menschen weiter zu verteidigen und zu fördern. Sie spricht öffentlich in säkularen, pluralistischen Demokratien, so dass ihre Worte gehört werden können und die Wahrheiten, die sie ausdrücken, von jedermann wahrgenommen werden können. Nur religiöse und weltliche Sektierer werden hier einen Widerspruch finden. Die Kirche der Neuevangelisierung erwartet mit purer Vorfreude das Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit und bis zu diesem Zeitpunkt ist die Kirche der Neuevangelisierung zur Mission, zur Verkündigung des Evangeliums, zur Errettung der Welt beauftragt. Die Kirche hat keine Mission, als wäre Mission eine von einem Dutzend Dingen, die von der Kirche getan werden. Die Kirche ist eine Mission und Und alles, was die Kirche tut, ist dieser Mission zugeordnet, welche in der Verkündigung des Evangeliums für die Bekehrung der Welt zu Christus besteht. Mission und Missionswirksamkeit messen also alles und jeden in der Kirche. In der Heiligen Liturgie, jenem Teil des kirchlichen Lebens, der ein Schritt zurück von der Welt zu sein scheint, oder besser, ein Schritt in die reale Welt, die das Reich Gottes im Hochzeitsfest des Lammes ist, ist die Kirche tatsächlich durch die sakramentale Gnade für die Mission ausgestattet. Sogar jene kontemplativen Berufungen, die sowohl von der Welt als auch vom Rest der Kirche als solche abgeschlossen sind, sind missionarisch ausgerichtet. Denn das geweihte Leben, wie Johannes Paul II. Im apostolischen Schreiben Vita Consecrata von 1996 lehrte, ist der geistige Motor der Kirche, in dem die Energien der Evangelisation verfeinert und in einem großen Austausch von Gaben verteilt werden, durch die gesamte Kirche, die Braut Christi, zur Vereinigung mit ihrem göttlichen Bräutigam strebt. Aus der missionarisch-katholischen Perspektive ist jeder Katholik ein Missionar, ein Evangelist, ein Jünger, der vom Herrn beauftragt wurde, jeder Nation das Evangelium zu bringen und alle dazu aufruft, im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit getauft zu werden. Mission ist somit das zweite große Kriterium authentischer katholischer Reform. Die Dinge, die in der Kirche geändert werden müssen und die geändert werden können, müssen im Interesse der Mission geändert werden. Diejenigen Dinge in der Kirche, die nicht geändert werden können, weil sie von der göttlich geordneten Verfassung der Kirche stammen, müssen erforderlichenfalls reformiert werden, damit sie ihren Beitrag zur Mission leisten, den sie erbringen sollten. Die Vorstellung einer Kirche, die immer gereinigt und reformiert werden muss, entspringt nicht der reformatorischen Losung Ecclesia Semper Reformanda, sondern der tiefsten inneren Dynamik der Kirche, der Sehnsucht, mit ihrem Oberhaupt und Bräutigam Christus, dem Herrn, verbunden zu sein und dem tiefen Wunsch, seine Liebe mit denen zu teilen, denen gemäß dem Auftrag das Evangelium gebracht werden soll. Das heißt, mit allen. Daher müssen alle Getauften ständig für die Mission ausgebildet werden. Einige verwirklichen dies durch ihr Leben, das offen in Treue zu Christus gelebt wird und bei anderen die Hoffnung auf einen ähnlichen Glauben und eine ähnliche Nächstenliebe weckt. Andere werden es tun, indem sie das Evangelium, ob gelegen oder ungelegen, im Bewusstsein, dass ihr Wort, wenn es wirklich durch das Wort Gottes geformt wird, nicht ohne Wirkung bleibt. Doch wie auch immer die Mission gelebt wird, alle Katholiken der Neuevangelisierung sind aufgerufen, sie in der Freude, im Vertrauen und im festen Glauben darauf zu verwirklichen, dass der Herr, der Sünde und Tod besiegt hat, seinen Sieg im Hochzeitsfest des Lammes im neuen Jerusalem vollenden wird, wo jede Träne weggewischt wird und der Tod wird nicht mehr sein und es wird weder Trauer noch Weinen noch Schmerz mehr geben, denn die früheren Dinge sind vergangen, wie es im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4, geschrieben steht. Der verstorbene französische Journalist André Frossard konvertierte vom Atheismus, der in seiner Klasse in Mode war, zum Katholizismus. Dieser Atheismus, der einst eine intellektuelle Modeerscheinung in Paris war, hat in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts einen viel härteren christophoben Aspekt angenommen. Als Frossard Johannes Paul II. Bei der Messe zu Beginn des öffentlichen Amtes als Papst sah, telegrafierte er an seine Pariser Zeitung: Dies ist kein Papst aus Polen, dies ist ein Papst aus Galiläa. Es war eine brillante Metapher, die in einem reichen biblischen Bild die Natur und Aufgabe des Katholizismus der Neuevangelisierung veranschaulicht. Die Reform, die mit Papst Leo XIII. Begann und nun den Katholizismus der Neuevangelisierung hervorbringt, ist eine Einladung des Herrn, nach Galiläa zu kommen und dann über die Grenzen von Galiläa hinauszugehen. Die katholische Kirche ist eingeladen, dem auferstandenen Herrn in der Schrift, den Sakramenten und dem Gebet zu begegnen und die Freundschaft mit ihm zum Zentrum des katholischen Lebens zu machen. Jeder Katholik hat diese Aufforderung bei der Taufe erhalten, die Aufforderung, den großen Auftrag anzunehmen, als Evangelist zu handeln und die Wahrhaftigkeit seines katholischen Lebens daran zu messen, wie jedes andere Mitglied der Kirche durch menschlichen Anstand und Solidarität, die aus der Freundschaft mit Christus, dem Herrn, kommt, andere zu dieser Freundschaft einzuladen.
Das war der Vortrag zur Lage der Kirche im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Zuallererst geht ein herzlicher Dank an den Referenten, den Theologen von höchstem Renommee, Professor George Weigel aus Bethesda, Maryland in den USA. Und damit auch an all unsere Hörer ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und für ihre Spendenbereitschaft, durch welche Sie auch diese Sendung ermöglicht haben. Ein ganz besonderer Dank geht auch an Sebastian Waldemar, der für uns diesen Vortrag übersetzt hat. Online sowie beim Hörerservice erhalten Sie die Buchinformationen, welche ich jetzt vorab auch schon einmal durchgebe. Das Buch von Professor George Weigel, das für diese Thematik besonders relevant ist, ist bei Media Maria erschienen und heißt »Die Erneuerung der Kirche. Tiefgreifende Reform im 21. Jahrhundert«. Schalten Sie auch beim Grundkurs des Glaubens in einer Woche ein und hören Sie dann die Fragerunde, die Professor Weigel mit dem Publikum nach dem soeben gehörten Vortrag zur Lage der Kirche abgehalten hat. Wenn Sie möchten, bestellen Sie von dieser Sendung gerne eine CD ab Montag bei unserem CD-Bestellservice unter der Rufnummer 08328 921 120. Sie können auch gerne einen Podcast herunterladen, und zwar auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und natürlich auch im Skill von Alexa. Schauen Sie doch auch in unsere sozialen Medien rein, zum Beispiel auf Instagram. Nehmen Sie bitte auch unseren heutigen Sendungsgast und unser aller gemeinsames Anliegen der Erneuerung der Kirche mit in Ihre persönlichen Gebetsanliegen hinein. Danke und vergelt's Ihnen Gott dafür. Für Sie war in München Leon Bichler am Mikrofon und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen mit den besten Wünschen für den weiteren Tag. Behüt Sie Gott!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.